7 Sekunden. Das war ein Intervalltraining, das war eine Lauflernschule. Okay. Und da haben wir angefangen mit 20 Sekunden und von den 20 Sekunden habe ich genau 7 geschafft. Ich bin aber hochmotiviert an den Start gegangen und habe noch zu der Lauftrainerin gesagt, 20 Sekunden, bitte, da fange ich doch gar nicht an. Und nach 7 Sekunden habe ich verstorbene Verwandte gesehen.
Nicole Staudinger und ihr erster Joggingversuch. Nach 7 Sekunden war Schluss, aber die Bestseller-Autorin ist dran geblieben und läuft jetzt jeden Tag eine schöne Runde. Das Laufen hat ihr geholfen, auch als es ihr ganz, ganz schlecht ging. Nicole Staudinger erkrankte vor 12 Jahren an Hautkrebs und vor 10 Jahren an Brustkrebs. Im SWR 4 Promi-Talk erzählt sie, wie sie das alles überstanden hat und wie sich in diesen schweren Zeiten ihre Einstellung zum Leben geändert hat. Und auch da hat das Laufen eine wichtige Rolle gespielt. Außerdem haben wir über ihr Lieblingsthema gesprochen, Schlagfertigkeit. Die gebürtige Kölnerin gilt nämlich als Deutschlands Schlagfertigkeitsqueen. Ich wünsche viel Spaß mit Nicole Staudinger.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Nicole, ich freue mich unheimlich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Wann bist du heute Morgen aufgestanden und wie lang gelaufen?
Oh, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, heute Morgen bin ich noch gar nicht gelaufen, weil der Weg aus der Eifel bis nach Stuttgart, der ist doch eine Ecke. Das war jetzt heute Morgen ein bisschen eng, aber ich habe eben schon geguckt, ich werde heute Abend laufen, wenn ich nach Hause komme.
Weil jetzt habe ich bei dir gelesen, wenn der Tag früher beginnt, dann muss man halt einfach noch früher aufstehen, um die Laufeinheit in den Tag zu packen. Hat heute gleich mal nicht funktioniert.
Hat nicht funktioniert, aber frag mich doch mal, welchen Sport ich heute schon gemacht habe.
Welchen Sport hast du heute schon gemacht?
Ich habe heute schon ein bisschen Pilates gemacht, bevor ich hierher gekommen bin. Doch.
Pilates heißt, was machst du da für Übungen? Da habe ich keinerlei Erfahrung.
Ich streng genommen auch nicht. Und wahrscheinlich hat das auch mit Pilates wenig zu tun. Also ich mache das jetzt schon seit vielen Jahren. Und diese ganzen Frauen, die das dann vorturnen, die erwähnen irgendwas von wegen Sitzbeinhöcker. Oh. Und ich habe noch keine Sitzbeinhöcker gefunden. Mhm. Ich mache was so ähnlich anmutet wie Pilates. Ich liege auf dem Boden, versuche den Bauch nach innen zu ziehen, flach zu atmen und versuche die Beine in die Höhe zu strecken und dabei irgendwelche komischen Übungen zu machen.
Okay, zahlt ein auf die Bauch- und Rumpfmuskulatur?
Ja,
oder
genau, auf die Haltung. Das ist vor langen Autofahrten immer ganz gut, ne, wenn ich das dann vorher mache. Ich bilde mir ein, es ist besser als nichts.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja.
Ich habe, muss ich sagen, mit großem Vergnügen dein Buch gehört, läuft schon. Weil man, wenn man dann deine Stimme noch dazu hat, dann ist das Vergnügen, wie ich finde, noch viel größer, weil du da ganz schön viel Emotionen auch reinlegst, weil ja auch deine Lebensgeschichte immer eine Rolle spielt. Und du bringst uns da auf ganz einfache Art und Weise zum Laufen. Am meisten Spaß macht es natürlich, wenn man selber joggen geht und dir da dann zuhört. Mhm. Für dich ist das eine richtige Geschichte auch durch dein Leben. Dieses Laufen. Und du hast angefangen, und da muss ich jetzt einfach mal ganz direkt fragen, ist das gut erfunden oder wirklich so gewesen, dass dein erster Lauf 17 Sekunden gedauert
Sieben.
Hat? 7.
17.
Das ist undenkbar, ja. 17 Sekunden.
Nein.
Entschuldigung.
7 Sekunden.
7 Sekunden?
Ja. 7 Sekunden. Das war ein Intervalltraining. Das war eine Lauflernschule. Okay. Und da haben wir angefangen mit 20 Sekunden. Und von den 20 Sekunden habe ich genau 7 geschafft. Ich bin aber hochmotiviert an den Start gegangen und habe noch zu der Lauftrainerin gesagt, 20 Sekunden, bitte. Da fange ich doch gar nicht an. Und nach 7 Sekunden habe ich verstorbene Verwandte gesehen.
Ja, mussten diese 7 Sekunden in extremem Tempo gerannt werden?
Ich
oder
würde
warum?
So gerne ja sagen.
Ja, nein. Also nicht. Einfach laufen.
Einfach,
war die Aufgabe.
Aus dir spricht wirklich so ein leicht arroganter Läufer, ne? Einfach laufen. Für alle, es gibt kein einfach laufen für jemand Unsportlichen wie mich.
Du siehst mich fies grinsen. Nein, aber 7 Sekunden, jetzt bei aller Liebe. Also 7 Sekunden sind natürlich, wie sage ich es dir jetzt, ist relativ schlecht.
Ach was, wirklich?
Ja.
Wäre ich ja gar nicht drauf gekommen von alleine. Ja, nee, es war aber wirklich so. Aber ich habe das dann durchgezogen, dieses Intervalltraining, und konnte nach 12 Wochen 30 Minuten am Stück ganz langsam laufen.
Und wie war deine Geschichte davor? Gab es gar keinen Sport in deinem Leben, gar keine Bewegung oder ab und zu mal und dann wieder aufgehört? Was war deine Motivation damals dann doch?
Meine intrinsische Grundeinstellung zum Sport ist, sagen wir mal so, im Moment läuft ja manchmal ein bisschen Sport im Fernsehen. Ich gucke das sehr gerne, aber mehr eben auch nicht. Ich bin mit 18 Monaten gegangen. Also mit 18 Monaten als Baby habe ich laufen gelernt.
Hast du auch Zeit gelassen?
Ich habe sehr viel, aber ich habe mit 6 Monaten gesprochen. Also da konnte man ja schon sehen, in welche Richtung das geht. Ich bin mit Sport nie in Berührung gekommen und habe, wenn überhaupt, als junge Frau Sport nur zweckentfremdet durchgeführt, um abzunehmen.
Schulsport gehabt oder
direkt? Ja, mit Attest. 4 Jahre lang Attest gehabt.
Was stand da denn drin?
Attest, bitte? Das geht dich gar nichts an. Ich hatte Mittel und Wege, da dran zu kommen. Furchtbar. Ich kann das heute noch nicht. Wenn ich heute in eine Turnhalle komme, meine Jungs abhole, mittlerweile geht's. Aber die ersten Jahre war alleine der Geruch der Turnhalle von Demütigung geprägt. Wirklich.
Hat Urängste oder weckt Urängste.
Weckt Urängste, ja.
Okay. Also wenig Sport, wenig Berührung mit Sport gehabt. Mhm. Und dann, um abzunehmen, in die Laufschule gegangen?
Nee, um abzunehmen, davor immer mal so 6-Wochen-Programme, ne? Bauch weg, Fett weg, Lauf.
Im Schlaf am besten?
Genau, ohne viel bewegen oder so bekommst du ein Sixpack ohne viel Anstrengung. Das waren so Triggerwörter, ne? Wenig Anstrengung, flacher Bauch. Das hat mich bis heute, triggert mich. Da denke ich, ah, warte mal hin, vielleicht haben wir neue Erkenntnisse. Nein, gibt es nicht. Dann habe ich, doch, du hast... Moment, oder war das nach dem, nee, das war nach dem Hautkrebs, dass ich mit dem Laufen anfing. Ich habe nach dem Hautkrebs damals gedacht, ich google mal, was kann man denn so tun, um gesund zu bleiben? Und was glaubst du, kommt relativ früh als Google-Ergebnis? Sport.
Ja. Du sagst das jetzt so beiläufig, das ist ja schon mal ein Hammer. In deinem Leben gab es mehrere solcher Ereignisse, aber der Hautkrebs, du hattest Hautkrebs, konnte behandelt werden offensichtlich. Mhm. War es der schwarze Hautkrebs,
ja, klar,
der lebensgefährliche?
Ja, genau. Der weiße ist ja nicht lebensgefährlich, auch doof, ne? Aber es war schwarzer Hautkrebs mit, ich meine 30 war ich da, ich weiß das nicht mehr genau, 30. War zwei Jahre davor. Und dann habe ich eben gedacht, Mensch, Hautkrebs, der war so kurz vor der Streugrenze. Das war wirklich so kurz vor knapp. Und habe gedacht, jetzt guckst du doch mal, was du irgendwie noch machen kannst, um selber ein bisschen fitter zu bleiben. Und die Ergebnisse, die wissenschaftlichen Ergebnisse waren damals wie heute, sportliche Betätigung gehört schon irgendwie leider blöderweise mit dazu. Mir wäre es ja auch lieber zum Probesterben auf der Couch, wird man fit, passiert aber nicht. Und deswegen bin ich in diese Lauflernschule gegangen. Das war der Anfang.
Ja, 30 Minuten dann geschafft in 12 Wochen. Ich nehme mal an, da warst du sehr, sehr stolz auf dich.
Konntest
du dann auch sein.
Mein erstes Sportabzeichen im Januar bei 2 Grad Schneeregen. Und da habe ich mich gefühlt wie King Rotz. Nur mal so, du bist ja ein Läufer. Ich habe damals für 5 Kilometer 46 Minuten gebraucht. Nur um das mal so einzuordnen. Das hatte mit Joggen wahrscheinlich noch wenig.
Nein, du schaust mich jetzt so an. Ich bin stolz auf dich, weil von 7 Sekunden und dann Abbruch bis zu 5 Kilometern, Hut ab. Also das ist ja alles, was zählt. Mir gefällt, es gibt eine Laufzeitschrift, ich will den Namen gar nicht nennen, aber da gibt es eine Rubrik, die ist überschrieben mit Ich bin Läufer.
Da war ich doch schon drin.
Ach, da warst
da
du
war
drin.
Ich schon, da
ja, und war ich das, schon drin. Lass mich es noch kurz sagen, da kommen eben Leute zu Wort, die eben auch ganz langsam laufen oder nur auf einem Bein oder, keine Ahnung, mit Rollen dran. Egal, sind alles Läufer. Und ich finde das, ich lese das wirklich immer mit größter Hochachtung. Und jetzt, du warst da tatsächlich.
Ich war da drin. Und der nette Chefredakteur, der für diese Rubrik mitverantwortlich ist, der hat mich damals gefragt, Nicole, weil bergauf hatte ich ja keinen Bock. Bergauf bin ich gegangen. Ich laufe nur bergab. Bis dahin hat er gesagt, warum eigentlich? Dann habe ich gesagt, warum ist es so offensichtlich, dass ich nicht bergauf laufe? Und dann hat er zu mir gesagt, aber wenn du das ja noch nie probiert hast, dann weißt du ja auch gar nicht, dass das nicht geht. Mhm. Und seit dann laufe ich auch bergauf.
Ja. Wie will man sich auch eine Laufstrecke zusammenbasteln, in der man immer nur bergab läuft?
Das ist schwierig. Du müsstest dann in Hamburg laufen, natürlich, ne? Aber da hast du Höhenmeter von 4. Ich lebe aber in der Eifel. So, und da sind Höhenmeter, ich laufe 300 Höhenmeter in meinem Lauf mittlerweile mit drin, ja. Aber der Weg dahin war ein langer.
Ja. Jetzt beschreibst du in deinem Buch eben diese anfänglichen Erfolge und dann kam aber der nächste Hammer. Es war 2014 im Juni. Diagnose Brustkrebs. Mhm. Und das hat dich wahrscheinlich auch aus dem Laufen gerissen, aber natürlich, du hattest gerade deine Firma gegründet, hast Frauen fit gemacht in Sachen Schlagfertigkeit. Da hattest du gerade eigentlich richtig Wind unter den Flügeln. Und dann diese Diagnose, die du immer wieder auch in deinen Büchern interessanterweise verarbeitest oder zumindest du erzählst davon. Mhm. Wenn du jetzt zurückschaust auf diese Zeit, was kommt da bei dir hoch?
Ja, du hast das gerade eigentlich schon so passend beschrieben. Ich bin natürlich aus dem Laufen gerissen worden, aber das war damals total irrelevant.
Eben, natürlich,
Meine Kinder waren 2 und 5, da zählten dann ganz andere Dinge. Was in mir hochkommt, hängt maßgeblich davon ab, in welcher Stimmung ich gerade bin. Rund um den Jahrestag kommen viel dunkle Wolken mit auf, immer noch, auch nach 10 Jahren, weil der Jahrestag auch oft von den Nachsorgeuntersuchungen geprägt ist. Das fällt immer auch da drauf.
Zweimal im Jahr.
An dem überwiegenden Teil überwiegt aber der dankbare Blick auf die Zeit, das geschafft zu haben. Und an ganz doofen Tagen, wenn ich morgens nackig vorm Spiegel stehe, denke ich auch immer noch, ach guck, da liegt dann doch noch was hinter dir. Aber es spielt jetzt nicht mehr tagtäglich, Gott sei Dank, eine Rolle.
Viele Narben, viele Operationen. Mhm. Du hast dann dein erstes Buch geschrieben, Brüste Umstände halber abzugeben. Da ist schon viel drin. Zum einen weiß man, was dir da passiert ist. Zum anderen natürlich ein gnadenloser Humor. Hast du dir den die ganze Zeit bewahren können oder war der irgendwo in der Schublade und du konntest ihn dann immer mal holen, wenn du ihn brauchen konntest?
Wahrscheinlich beides. Also wahrscheinlich ist es genau das. Ich habe den Humor, glaube ich, schon mit, also meine Art von Humor mag ganz viele geben, die sagen, von was spricht die Frau da? Ne? den hatte ich wahrscheinlich schon immer und habe in der Erkrankung aber erst entdeckt, unfreiwilligerweise, dass der mir durch die dunkelsten Stunden geholfen hat. Also das war wirklich wie wenn du im dunklen Keller bist und du fängst an zu singen. Und durch diesen Humor, das wurde ja nicht besser, die Situation. Das hat mich ja nicht geheilt. Das wurde mir oftmals falsch ausgelegt. Ihre positive Lebenseinstellung hat sie geheilt. Mhm. Jörg, das ist Quatsch. Eine Chemotherapie hat mich geheilt. Nur dieser Humor hilft das vielleicht, diese ganz heftigen Phasen etwas leichter anzunehmen. Aber der große emotionale Knall kommt dann meistens ein bisschen später. Ne? Das ist nicht so, dass du die Tränen wegdrücken kannst. Das gehört schon auch dazu, dass man sich eingesteht, heute ist ein schlimmer Tag und den musst du jetzt genauso annehmen wie die humorvollen Phasen. Aber ja, ich weiß, dass ich am allermeisten gelacht habe, meistens auf den OP-Tischen, wo ich keine Narkose bekam, mit den Chirurgen und Chirurginnen. Da haben wir Tränen gelacht zusammen. Und da würde ich auch heute noch sagen, mir hat das gut getan, dem Team auch. Und sei mir nicht böse, es ist wichtig für mich, dass es dem Team, die an mir rumschrauben, dem muss es auch gut gehen.
Ja, natürlich. Ich muss sagen, mir schnürt so ein bisschen den Hals zu, wenn ich höre, deine Kinder damals, 2 und 5, die Söhne. Mhm. Ich habe auch 2 Kinder und wenn man sich das vorstellt, man sitzt da mit dieser Diagnose und denkt, die müssen jetzt dann alleine weiter oder die werden kaum noch Erinnerungen an mich haben, was da eben alles kommt. Fürchterlich, da wird nicht nur der Humor dir, ja, dein Mittel gewesen sein, damit umzugehen. Was hat noch geholfen damals?
Also das ist wirklich das Schlimmste, also auch rückblickend betrachtet, das Schlimmste, was ich durchstehen musste. Aber weißt du, was das Krasse ist? Mir war damals nicht bewusst, mein Sohn ist in der Zeit, ich habe die Diagnose bekommen am 17. Juni, mein Sohn hat am 25. Juni Geburtstag. Da ist er 6 geworden. Und das war genau so eine Phase zwischen Lymph-OP und Staging-Untersuchungen. Also eine wirklich emotional schwer belastende Zeit für mich. Und dann ist mein Sohn dazwischen 6 geworden und ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, du schaffst das nicht. Das kann jetzt der letzte Geburtstag sein. Und mir war damals nicht bewusst, dass das immer der letzte Geburtstag sein kann. Du wähnst dich in einer falschen Sicherheit im Leben. Ach, was heißt falsch? Nenn es mal euphemistischen, naiven Sicherheit im Leben. Ich habe immer gedacht, ich bin der Mama. Selbst mit dem schwarzen Hautkrebs hatte ich nicht diese Endzeitszenarien. Da waren meine Kinder ja auch schon auf der Welt, da waren die ja noch kleiner. Aber dieser Gedanke, wenn das jetzt der letzte Geburtstag ist, was machst du da? Und was mir damals geholfen hat, war zu sagen, meiner Mama am Telefon habe ich das damals gesagt, die war auf dem Weg zu mir, habe gesagt, Mama, weißt du was? Was morgen ist, weiß ich nicht. Morgen war die letzte große Untersuchung und danach kamen die ganzen Operationen. Ich habe gesagt, was morgen ist, weiß ich nicht. Aber heute wird Geburtstag gefeiert. Mhm. Und das hat geklappt. Und das ist die Übersetzung vermutlich für Carpe Diem und Achtsamkeit, die dahinter steckt.
Ich habe diesen Satz, der ist ja in vielen deiner Bücher, wahrscheinlich zitiere ich ihn jetzt falsch, aber mit dem Rucksack von gestern und den Sorgen von morgen ist irgendwie Gegenwart nicht möglich. Ja, oder so ähnlich, trifft es einigermaßen.
Absolut.
Das klingt natürlich wunderbar, das aber hinzubekommen in der Situation und dann zu sagen, so und jetzt puste ich die Luftballons auf für den 6. Geburtstag und schneide die Torte an und sag, hier ist dein, was weiß ich, dein neues Fahrrad, dein, keine Ahnung, diese Freude auch auszustrahlen.
Das ist Arbeit.
Ja.
Und das muss man auch so bewusst sagen, das kommt leider nicht von alleine. Das ist eine Haltung zum Leben, die ich einnehme. Mhm. Und das ist eine Haltung, die habe ich in der Situation erlernt und die habe ich bis heute nicht mehr aufgegeben. Und diese Sichtweise, immer nur dieses Stück zu sehen, was jetzt gerade vor mir liegt, ermöglicht mir heute auch in ganz anderen Dingen zurechtzukommen. Das fängt beim Berglaufen an, Jörg. Mhm. Dass ich sage, ich weiß ja, also was danach kommt, weiß ich nicht. Jetzt gucke ich erstmal dieses kleine Stück und wenn ich da oben bin, von da oben aus, sehen wir dann weiter. Das ermöglicht mir aber auch beruflich oft knackige Phasen. Ich gucke mir den Kalender gar nicht das ganze Jahr über an. Auch kein halbes Jahr, auch keine 4 Wochen. Ich gucke mir maximal die Woche an. Und dann tauche ich ein. Ich gucke also auch nicht, oh Gott, wie komme ich jetzt morgen von da nach da? Nee, ich mache, jetzt bin ich heute hier bei euch. Wo ich morgen bin, gucke ich mir morgen an. Mhm. Sonst werde ich wuschig. Und das ist eine Haltung zum Leben, die musst du bewusst einnehmen. Dass es einfach ist, steht nirgendwo.
Kann man die sich erarbeiten? Du bist ja Trainerin, du bist Coach, du gibst das ja auch weiter.
Naja, es ist ein Bestandteil von Schlagfertigkeit, streng genommen sogar. Wenn du jetzt im Kollegenkreis jemanden hast, der hat dir einen blöden Spruch gedrückt und dir fällt nichts Passendes ein, dann kann es passieren, dass der Kollege in eine Schublade fliegt. Und das nächste Mal, wenn du mit dem im Konferenzraum sitzt, denkst du, na, wer weiß, was von dem kommt. Von dem kam ja gestern schon das und das. Das heißt, du gehst mit einer negativen Wahrnehmung da rein und bist in einer Hab-Acht-Stellung. Du kannst ja nicht schlagfertig werden. Auch nicht glücklich.
Okay, aber erklär mir nochmal, diese Haltung zu finden. Ich lasse mich nicht erdrücken von den Sorgen von gestern. Ich gucke nicht schon 4 Wochen voraus, weil da, keine Ahnung, die Prüfung oder die Untersuchung oder. Es gibt ja viele Dinge am Horizont, die uns wirklich schon niederdrücken können. Dieses sich so zu fokussieren auf das Hier und Jetzt. Mhm. Kann man lernen?
Also ich habe es gelernt. Das ist mir ja auch nicht in die Wiege gelegt. Ich habe es gelernt und das hat was mit Mündigkeit zu tun, denn an das Gestern kommst du nicht dran. Mhm. Das Morgen ist weit weg. Was ist das Einzige, was übrig bleibt? Das Hier und Jetzt. Und in dem Hier und Jetzt alles zu tun, was in meiner Hand ist, um die Situation gut zu machen, um das Leben gut zu machen, hat mich auch zum Laufen gebracht. Mhm. Das ist ja kein 6-Wochen-Plan. Ich weiß ja nicht, ob ich in 6 Wochen noch da bin. Also was mache ich heute? Heute wird gelaufen. Das ist für mich eine mündige Haltung zum Leben, die aber hoch anstrengend ist. Aber für mich baue mir da auch Teile ein, wo ich sage, ja, für mich ist heute oberste Priorität auf der Couch liegen mit 35 M&Ms und die finden jetzt alle nacheinander den Weg, extra nicht die Tüte, weil sonst findet die ganze Tüte den Weg. Also ich bin auch sehr, das musste ich auch lernen, ich bin sehr galant mit mir. Ne? Mhm. Also sehr, sehr locker. Und wenn einer vorbeikommt und sagt, hör mal, ich habe Champagner und Kuchen dabei und ich wollte gerade laufen gehen, was glaubst du, wie flexibel ich bin? Und esse erst den Kuchen und trinke den Champagner und gehe dann laufen. Also das Leben auszukosten in allem, was das hier und heute mir bietet und mich trotzdem in meiner Haut wohl zu fühlen, ist eine Definition und danach richte ich meine Entscheidungen aus. Und das ist gar nicht so schwer, finde ich.
Champagnerläufchen, das ist jetzt aber
Das neu. Ist der Hammer. Wir haben letzten Genussmarathon gemacht. Da gab es alle 5 Kilometer ein Gläschen Wein. Was meinst du, was du da wohl läufst?
Cool. Aber was du natürlich sagst, ist, dass man selbst den Hut auf hat in seinem Leben, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, wer denn sonst?
Öfter ja auch die anderen, wenn man's zulässt. Ja? Und das ist also, du hast es geschafft, da weiter den Hut aufzuhaben, lass uns mal bei dem Bild bleiben. Und du hast den Krebs, ist das eigentlich gut, wenn man das sagt, du hast den Krebs besiegt? Oder war es eben die Schulmedizin und die Kunst der Ärztinnen und Ärzte? Magst du die Formulierung, du hast den Krebs besiegt?
Weißt du, dass ich das gar nicht so richtig weiß? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich, wenn jemand an Krebs verstirbt und man sagt, der hat den Kampf verloren, das tut mir weh.
Ja.
Das tut mir mit für denjenigen.
So als hätte er versagt.
Als hätte er versagt. Ja. Denn es gibt ganz viele Dinge, auf die wir im Leben keinen Einfluss haben. Das müssen wir uns ja auch bewusst sein. Du hast den Hut auf, aber es gibt ja auch einen Wind von außen, der dir den wegwehen kann. Da musst du dir den aktiv wieder zurückholen. Ich würde sagen, ich habe die Erkrankung hinter mir gelassen, weil ich mich in die Hände von Profis begeben habe. Mhm. Punkt. Mhm.
Und hast dann wieder mit dem Laufen begonnen, weil eben das Laufen jetzt dein aktuelles Buch ja so prägt, läuft schon. Du hast dann wieder ganz langsam angefangen. Warst du gleich wieder drin oder bist du wieder an der 7-Sekunden-Hürde gescheitert?
Ich habe angefangen nach dem Krebs, ich weiß es gar nicht, ungefähr ein Jahr nach Beendigung der Diagnose oder nach Beendigung der Therapie habe ich wieder langsam. Ich gewalkt bin ich die ganze Zeit und mit dem Joggen habe ich dann langsam wieder angefangen.
Walking? Auch während der Chemotherapie?
Jeden Tag. Außer an dem Tag, wo das Medikament geflossen ist. Mhm. Da war ich einfach zu müde. Jeden Tag, den Gott geschaffen hat, habe ich meine 5-Kilometer-Runde geprägt.
Weil dir die Ärzte auch gesagt haben, das tut gut, das unterstützt? Oder war das...
Die haben das bestätigt.
Ja.
Und da, genau in dieser Phase, Jörg, war die Haltensänderung. Da merkte ich, dass das Laufen gar kein Mittel zum Zweck ist, sondern ein Geschenk, dass ich mich bewegen kann. Mhm. Und der Wald war so gnädig meinen Tränen gegenüber. Die konnte ich da so lassen in dem Wald. Der hat keine Rechnung dafür verlangt. Und da war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, krass, du hast die letzten 30 Jahre wirklich gedacht, Sport ist Mittel zum Zweck für irgendwas. Mhm. Dabei ist es das größte Geschenk, wenn du dich bewegen kannst. Aber das mit dem Joggen hat danach trotzdem nicht funktioniert. Das war mir zu anstrengend. Mhm. Und ich hatte keine Kraft dafür, nochmal Anstrengung aufzunehmen. Und bin zurück davon und habe gesagt, Anstrengung hattest du jetzt genügend.
Ja.
Du machst jetzt erstmal Wellnessläuferin. Und dann ist etwas passiert, das kann ich heute anders einsortieren als damals. Damals ist das einfach so passiert. Ich bin so schnell wieder auf die Bahn gegangen. Ich musste auch so schnell wieder arbeiten. Du hast es eben richtigerweise gesagt. Ich habe eine Firma gegründet. Ich hatte mich gerade frisch selbstständig gemacht. Wenn man sich frisch selbstständig macht und du wirst krank, fällst du erstmal durchs Netz. Es fließt ja kein Geld. So, die Mutti musste einfach wieder auf die Bahn. Ich musste schnell wieder Geld verdienen. Hatte da auch mega viel Spaß dran. Hab aber versäumt, einen Trauerprozess mir einzuräumen über das, was passiert ist. Mhm. Und das holt die Seele sich von alleine. Und dann kam ich wieder von Tournee nach dem ersten Buch und so weiter und merkte, dass ich mit diesem Spiegelbild nicht gut zurechtkomme. Ich habe das noch nicht verarbeitet, die Brustamputation. Das musst du mit 33 einmal kurz einsortieren. Auch die Eierstöcke waren dann ja weg und so weiter. Und dann sah ich in den Spiegel und denke, boah, scheiße, du arme Maus, was du alles überstanden hast. Und weißt du, was ich dann gemacht habe zum Trost? Gummibärchen gegessen. Mhm. Und Gummibärchen und diverses andere ohne Eierstöcke und ohne Sport führten zu einer 35 Kilo Gewichtszunahme. Und das führte dazu, dass die Ärzte mich angeguckt haben und gesagt haben, Frau Staudinger, ich muss Ihnen leider wirklich so deutlich sagen, Übergewicht und Rezidivrisiko, das gibt sich die Klinke in die Hand.
Der Zusammenhang ist belegt?
Ist natürlich, der ist ganz klar belegt. Mhm. Und jetzt will man doch glauben, dass man dann sagt, okay, jetzt hat sie es kapiert, jetzt fängt sie wieder an. Habe ich nicht. Mhm. Ich wusste also, wie wichtig es ist, von der Theorie her. Und jetzt kommt die Krönung. Ich wusste ja auch, wie es von der Praxis her funktioniert. Ich weiß ja, wie Laufen geht.
Und trotzdem ging es nicht.
Und abnehmen weiß ich auch, wie es geht. Und es hat, die Haltung hat, ich kam nicht zurück. Mhm. Und darum geht das ganz neue Buch, weil ich glaube, damit bin ich gar nicht alleine. Wie kann es sein, dass wir uns oftmals wieder gegen besserem Wissensverhalten. Wir wissen ja alle, wie es funktioniert. Und trotzdem machen wir gewisse Dinge nicht. Und da brauchte es wieder einen neuen Move im Kopf für mich, das wieder anzunehmen. Und da habe ich für mich so erkannt, okay, es funktioniert nur, wenn du von diesem Ausredenmodus wegkommst.
Ja.
Wenn du nicht mehr sagst, ich würde ja so gerne laufen gehen, aber Kinder, ich bin über 10-mal operiert worden. Wie soll das funktionieren? Ne? Und dann habe ich gelernt, komm von den Ausreden weg und ersetze aber durch ein Und. Mhm. Also sage nicht, ich würde gerne laufen gehen, aber ich bin so oft operiert worden, sondern ich würde gerne laufen gehen und ich bin so oft operiert worden.
Und das hat gedauert, hat dann aber funktioniert. Du hast den ersten Schritt wieder gemacht und warst da aber, glaube ich, auch ganz gut zu dir, nämlich ganz milde in den Anforderungen, die du an dich gestellt hast. Und jetzt sagst du auch in deinem Buch, was Laufen A alles kann, zum Beispiel eben natürlich hat es gesundheitliche Effekte, es kann dich nicht von heute auf morgen schlank machen, aber es kann dir helfen, zum Beispiel dein Gewicht zu halten. Aber du sagst auch, was es alles nicht kann. Und das finde ich sehr ehrlich, weil in vielen Laufbüchern wird natürlich nur in endlos dargestellt, was Laufen alles ermöglicht, gegen Depressionen und kann Krebs vorbeugen und Herz-Kreislauf und. Aber ich würde von dir natürlich auch gerne hören, was kann es denn alles nicht?
Es hilft nicht gegen Zellulite.
Nein?
Nein. Also ich hörte davon, dass Frauen davon manchmal betroffen sind. Ihr Männer habt ja keine. Darüber könnten wir ja auch mal eine eigene Podcast machen, wie das eigentlich sein kann. Aber egal. Es hilft nicht gegen Zellulite. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, dagegen hilft es wirklich nicht. Und bei allem anderen könnten wir aber Eingänge finden. Ich für mich habe herausgefunden, mir hat es geholfen, wieder 40 Kilo abzunehmen. Das ist mal das eine. Es hat geholfen gegen die Wechseljahrsbeschwerden und gegen depressive Verstimmungen. Als Frau ohne echte Hormone, und ich darf ja auch nichts einnehmen, ist das natürlich ein Thema, was man zumindest mal angucken muss. Und dagegen hilft es total. Es hilft für die innere Zufriedenheit, bei mir zumindest. Ne? Es hilft gegen alles, aber gegen Zellulite hilft es nicht. Und ansonsten bei Weltfrieden ist es auch schwierig.
Lass mich kurz drüber nachdenken. Wenn alle laufen würden und zufriedener wären und,
hätten
könnte
wir einen
es eine
Eingang.
Welt. Ja,
hätten
aber es ist natürlich, aber da merkt man
vermessen.
Auch schon, vermessen und auch doof, das Laufen dann so aufzuladen mit irgendwelchen Geschichten, das darf man nicht machen.
Aber vielleicht könnten wir uns auf diese kleinen Nenner einigen, dass Frieden, egal welcher Frieden, erstmal bei jedem selbst anfängt und dass körperliche Betätigung mit Sicherheit ein Faktor ist, den inneren Frieden zu finden. Das könnte ein gemeinsamer Nenner sein.
Fangen wir mit dem inneren Frieden an.
So.
Oder? Weltfrieden ist ein bisschen zu viel.
Richtig.
Und Zellulite sorry, ich kann nicht mitreden.
Ja.
Ich kann einfach nicht mitreden.
Mensch, du Armer.
In dem Fall. Wieder ein Bereich, in dem ich nicht mitreden kann. Jetzt hattest du vorher schon mal ganz kurz eine Verbindung hergestellt zu deinem Leib- und Magen-Thema Schlagfertigkeit. Und es ist unglaublich spannend, weil Schlagfertigkeit entscheidet sich, glaube ich, innerhalb von 3 Sekunden.
Exakt.
In diesen 3 Sekunden, was muss ich da alles machen? Ich muss erstmal einordnen. Also ich kriege irgendjemand, sagt mir irgendeinen doofen Spruch. Ich fühle mich vielleicht getroffen und habe dann 3 Sekunden Zeit einzuordnen. A, fällt mir was ein. B, war der jetzt wirklich böse zu mir? C, 3 Sekunden ja schon lange um. Ne? Also nach A und B ist eigentlich schon verloren. Kann ich schon nach Hause gehen und mir dann wochenlang überlegen, was ich hätte sagen können. Was muss ich in den 3 Sekunden machen, damit es funktioniert?
Naja, deine Beschreibung zeigt ja sehr schön, wovon es nicht abhängt, nämlich von rhetorischen Fähigkeiten, sondern von deinen Prozessen im Kopf.
Ja.
Und der Überlegung, darf der das? Wieso hat er das gemacht? Warum hat er das? Wie hat er das gemeint? Wenn wir die Überlegungen da anstellen, ist es leider vorbei. Das heißt, es steht und fällt mit dem eigenen Selbstbild. Mhm. Und diese 3 Sekunden, es gibt nur eine Sache, die du wirklich nicht machen darfst, und das ist nicht reagieren. Also gar dieses Ochs vom Berg, weißt du, dass du so da stehst. Du kannst auch nonverbal reagieren. Okay. Du könntest zum Beispiel die Brille abnehmen in den 3 Sekunden, denjenigen mal so drüber angucken, eine Augenbraue hochziehen. Das zeigt alles, oh, alles klar, der Jörg ist da, ja. Der ist prägnant. Du musst nicht immer auf alles und jedes verbal antworten.
Ich würde das wahnsinnig gern können, eine Augenbraue hochziehen.
Ich kann das auch nicht.
Ich kann es nicht.
Halt mal die andere dabei fest.
Es ist so Effektwerk. Wirkt natürlich extrem cool.
Du kannst die Brille auch runterziehen zum
Brille
Beispiel.
Abnehmen,
ne? Du kannst auch denjenigen auch so angucken, so...
Okay.
Auch das ist alles schlagfertig. Und ehe dir gar nichts einfällt, also meine Haltung zum Thema Schlagfertigkeit, ich komme halt immer wieder bei die Haltung. Es sind nie die Techniken, Jörg. Die Techniken haben wir. Die Techniken, die kannst du dir aneignen. Die Haltung dahinter. Tiefer kannst du nicht fallen, als in deine eigene Haltung hinein. Und wenn deine Haltung und dein Selbstbild so ist, dass du sagst, okay, ich bin aber jetzt erstmal so grundsätzlich von mir überzeugt, das, was ich gesagt habe, hat schon Hand und Fuß, dann kommt da auch so schnell keiner dran. Verlässt du aber das Haus schon mit diesen Selbstzweifeln und du weißt eigentlich gar nicht so richtig, ob du eine Daseinsberechtigung in dem hast, was du da von dir gibst,
okay.
Dann bist du natürlich auch offen für alles und jedes, was da so ankommt an Kritik. Das heißt nicht, dass schlagfertige Menschen nicht selbstkritisch sind. Unbedingt. Aber die lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen im entscheidenden Moment. Und ihr dir gar nichts einfällt, reicht die 2-Silben-Antwort.
2-Silben-Antwort?
Wie Loriot das eins gemacht hat. Ach was. Potzblitz. Schau an. Oder mein neuer Liebling, du Fuchs.
Einfach so.
Ja, genau. Also ihr dir gar nichts
tut
einfällt,
immer.
Ja, 2-Silben-Antwort funktioniert ja. Immer. Aha.
Und wahrscheinlich nicht mit kieksiger Stimme und krächzend, sondern
die Stimme. Die Stimme entlarvt dein Selbstbild.
Ja.
Ich trainiere ja fast nur Frauen seit über 10 Jahren.
Warum eigentlich? Ich habe deine Bücher gehört und fand sie wirklich bereichernd, aber du hast mich ständig mit meine Damen oder jetzt aber los Ladies angesprochen. Ich bin da nicht empfindlich, aber
da freue ich mich. Ich freue mich wirklich, dass du es gehört hast. Und das ist auch wirklich ein Kritikpunkt, darüber können wir auch reden. Aber wir Frauen mussten uns jetzt 2000 Jahre lang auch mit dem männlichen Generus angesprochen fühlen.
Ja, ja.
Wir kennen das Problem. Ich finde Männer großartig. Ich trainiere mittlerweile auch viele, viele Männer. Gott sei Dank kommen immer mehr CEOs mit dazu, auch in den Kommunikationsseminaren. Das ist mega. Dass ich mich den Frauen so nahe fühle, glaube ich, ist aufgrund der, also ich glaube, das hat wirklich seinen Ursprung in der Erkrankung, weil ich da auch so viel über weibliche Loyalität gelernt habe und weil ich einfach glaube, dass in Sachen Schlagfertigkeit die Damen andere Bedürfnisse haben als Männer, weil ihr von Natur aus einen Tacken schlagfertiger seid, weil ihr oft ein besseres Selbstbild habt.
Weil wir weniger an uns zweifeln.
So kann man es ausdrücken.
Mhm. Glaubst du das?
Ich möchte jetzt nach 10 Jahren und wirklich viele, viele, viele Belege, möchte ich sagen, ja.
Mhm. Gehen wir nochmal ein konkretes Beispiel. Jetzt haben wir, unser Aufhänger war ja das Laufen oder dein Laufen auch. Jetzt bist du gestartet als, wie hast du es selbst gesagt, unsportlichste Sportlerin aller Zeiten oder so. Also du läufst los und du fühlst dich selbst wahrscheinlich immer zu langsam. So unterstelle ich dir jetzt einfach mal, dein Selbstbewusstsein beim Laufen war jetzt wahrscheinlich nicht das Größte. Und jetzt kommt dir einer entgegen oder auch der Opa mit Hund, der irgendwie dann nichts Besseres zu tun hat, als dir genau das zu spiegeln. So, ich weiß nicht, was du dir da alles hast anhören müssen, aber wie gesagt,
hopp,
so.
Hopp, hopp,
Klassiker.
Das geht auch schneller, ja. So gibt das aber nichts. Das sind so die gängigen Kommentare, die ich zu hören bekommen habe.
Und dann, also ich sage jetzt mal, in dem Bereich war dein Selbstbewusstsein wahrscheinlich nicht das Größte. Du bekommst dann so ein Hopp, Hopp, Hopp oder und dann schlagfertig?
Ist ja, mal so, mal so. Mal reagiere ich da drauf, mal habe ich Kopfhörer drin, interessiert. Die Angriffe von außen haben mich noch nie interessiert, noch, also never.
Ja.
Auch mit 12 Jahren schon nicht, mit 16 nicht, interessiert mich gar nicht. Die viel größere Schlagfertigkeit verlangt der innere Schweinehund, Jörg. Weil es ist, war tatsächlich genau andersrum. Ich fühlte mich immer in meinem Laufstil und gedacht, boah geil, ich bin Speedy Gonzales, das läuft, guck mal, ich laufe mega. Bis ich an einem Schaufenster vorbeigelaufen bin und an einem Spiegel und wirklich kurzfristig dachte, wer läuft denn da so langsam? Das war ich.
Okay.
Und dachte, oh, das ist schwierig. Das heißt, das war schon mal der erste Moment und da hat mein innerer Schweinehund direkt hat er gesagt, Entschuldigung, hast du dich mal gerade selber angeguckt? Mhm. Weißt du, was du deiner Umwelt hier antust, dass du als langsamste Joggerin der Welt hier langlaufst? Lass es doch bleiben. Das heißt, die Angriffe von außen ist das eine. Die Angriffe, die die innere Stimme dir gibt, lass es doch direkt. Die waren die viel größere Herausforderung.
Okay, du musstest also dich selbst dann wieder...
Gegen den Schweinehund musste ich die größte Schlagfertigkeit jemals an den Tag legen.
Aber das ist ja schon wieder am... Also Arbeit dann am eigenen Selbstbild und an der eigenen inneren Stärke. Dann, was kann ich für ein Schlagfertigkeitsbeispiel nehmen? Keine Ahnung, du fährst ein bisschen rasant um die Ecke und der Autofahrer an der Ampel erwischt dich dann und sagt dir da irgendwas über deine Fahrkünste. Mhm. Da dann?
Ja, zum Beispiel. Also auch ein gutes Beispiel habe ich ja oder also nehmen wir mal ein ganz prägnantes Beispiel. Du parkst als Frau rückwärts ein und hast sofort einen Herrn, der dich einlenkt. Und dann steigst du aus und sagst, YouTube macht. Also hast du im Kölner Raum ständig, ne? Und hast du richtig YouTube macht, ne? So, da bin ich komplett Team Humor. Ne? Da bedanke ich mich, mache einen Knicks und sage Danke, Danke, Danke. So fertig. Ich habe ja keinen. Meine Schlagfertigkeit hat keinen Anspruch an Erziehung oder Pädagogik.
Ja.
Ich bin keine Lehrerin. Ich will niemanden verändern. Mir geht es auch in meinen Seminaren nur darum, dass die Frau oder der Mann nicht unter ihren Möglichkeiten bleibt. Mhm. So, wenn ich unter meinen Möglichkeiten bleibe, Jörg, dann ist das so. Dann geht davon die Welt nicht unter. Wenn die Chirurgin, die mich operiert hat, aber unter ihren Möglichkeiten bleibt. Wenn die Reinigungskraft, die die Intensivstation sauber macht, unter ihren Möglichkeiten bleibt, dann haben du und ich ein Problem.
Mhm.
Und da setze ich an. Es geht nie darum, sich zu rechtfertigen. Es geht auch nie darum, jemandem die Welt zu erklären. Es geht vielmehr um ein humorvolles Schutzschild, das abziehen lassen, lässig locker durch die Hose atmen und dann schlagfertig gehen und fertig.
Ja.
So. Unzickig, das ist mir wichtig.
Mhm. Aber was ist jetzt, wenn es mich in einem Bereich trifft, bei dem ich vielleicht tatsächlich auf schwächeren Beinen stellen. Wenn ich vielleicht sage, Mensch Mist, rückwärts einparken,
so.
War noch nie meins.
Und jetzt
und dann
sind wir
kommt
beim
der.
Punkt. Exakt.
So.
Und
was
jetzt
mache ich dann?
Wieder beim Thema Selbstbild. Wenn du wirklich auf deine Achillesferse angesprochen wirst, dann zählt ja umso mehr Humor. Und jetzt sind wir doch wieder beim Beispiel Laufen. Als ich mit dem Laufen anfing, war ich mal auf einer Gartenparty eingeladen und dann hat mich irgendeine Nachbarin angesprochen und gesagt, Nicole, ich sehe, du gehst ja jetzt immer laufen. Das Gesprächsthema war eröffnet. Und neben mir steht eine weit entfernte Bekannte, die kannte ich auch aus dem Wald vom Joggen. Und die guckt mich an und spricht so zum ganzen Publikum und zur ganzen Gartengesellschaft und sagt, Nicole, das ist ja interessant, dass du so viel laufen gehst, aber jetzt erzähl uns doch mal, wie schafft man es denn, wenn man so viel joggt, noch so dick zu sein?
Au!
So, jetzt sind wir beim Punkt Achillesferse. Die Frau hat ja, im Grunde hat sie ja recht. Ja, ich gehe viel laufen und ich bin immer noch eine runde Frau. Im Grunde hat sie recht. Wenn jetzt das Selbstbild nicht stimmt, bist du sofort in der Rechtfertigung. Dann sagst du, wie meinst du das denn? Das ist ja nur der Lichteinfall, bla bla bla.
Oh Gott.
Also habe ich sie angeguckt und habe gesagt, du Susi, das ist im Prinzip total einfach. Du musst nur genug essen. Prost. So, und das ist für mich Schlagfertigkeit. Und die Technik, die dahinter ist, nicht deuten und nicht interpretieren. Susi hat gefragt, wie schafft man es denn, wenn man so viel läuft, noch so viel joggen zu gehen? Das ist eine fachliche Frage an meinen Stoffwechselprozess, unterstelle ich. Und dann kriegt sie von mir die Antwort.
Gut, aber wie soll ich das nicht interpretieren? Susi ist eine böse Zicke.
Nein, eben nicht.
Doch, das, und wollte dich
genau,
treffen.
Genau, aber das musst du loslassen. Und das, da musst du mal in ein Seminar kommen, da sage ich dir dann, wie das funktioniert.
Ja. Aber es ist doch so. Ihre Absicht ist, aus welchen Gründen auch immer, zu treffen, zu verletzen. Du hast jetzt mit Humor reagiert, konntest es dann so abperlen lassen. Genau. Ist natürlich perfekt.
An Susi komme ich nicht dran, Jörg.
Warum nicht? Hat man nicht Rachegelüste?
Das
wäre schlagfertig dir. Nicht vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ich gucke mir rasch ihre Nase aus oder ihr, keine
Aber
Ahnung.
Aber das ist doch zickig. Wenn ich dann sage, wie meinst du das denn? Guck dich doch mal an, das ist doch zickig.
Nee, das ne? schon da, eleganter.
Ja, aber das, also das ist nicht mein Angang. Mein Angang ist nicht, den anderen rund zu machen. Meine Rache gegenüber Susi kam ja ein paar Monate später im Wald. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich verzeihe viel, ich vergesse natürlich nichts, logischerweise. Aber in der Situation selbst bleibe ich dann bei mir souverän. Und jetzt kommt die große Parallele zum Thema Erkrankung und Resilienz. Mein Ärger über Susi ändert Susi nicht. Die bleibt so, wie sie ist, Jörg. Die hat ihre eigene Geschichte. Meine Angst, nochmal krank zu werden, hat keinen Einfluss darauf, ob ich nochmal krank werde. Meine Sorgen, die ich mir mache, wie das weltpolitisch weitergeht, hat keinen Einfluss darauf, wie das weltpolitisch weitergeht. Mhm. Wir können überall nochmal reingucken und gucken, wo hat jeder selbst seinen Hebel sitzen. Aber im Grunde ist es immer wieder die Überlegung, auf was habe ich einen Einfluss und auf was nicht. Und wenn mir Susi wichtig ist, suche ich nachher das Gespräch. Dann gehe ich in die gute Kommunikation. Ja. Wenn mir mein Leben wichtig ist, gehe ich in die Lebensführung rein und gucke nochmal rein. Was kann ich tun, um gesund zu bleiben? Wenn mir die Weltpolitik wichtig ist, gehe ich in die Kommunalpolitik rein. Kannst du überall nochmal reingehen. Aber erstmal komme ich an die frühkindlichen Spätschäden meines Gegenübers nicht
ran. Ja. Also du konzentrierst dich wieder auf das, was du wirklich beeinflussen kannst, was für dich auch Sinn macht zu beeinflussen. Aber ist es nicht doch so bei so Schlagfertigkeitsgeschichten, dass es so ein bisschen auch um Gewinnen und Verlieren geht? Oder ist das jetzt wieder sehr männlich? Dass ich sage, wenn mir einer in einem Geschäftsbesprechung vor versammelter Mannschaft irgendwie sagt, vor ein paar Jahren lief es aber auch schon mal besser oder keine Ahnung, da will mich jemand treffen. Mhm. Und das ärgert mich.
Mhm. Da sind wir mittendrin in der Kommunikation. Das ist ja schon fast Verhandlungsführung. Mhm. Für mich ist Schlagfertigkeit, wem gestehe ich es zu, mir wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen. Mhm. Das ist meine Definition. Da habe ich drei Basissachen, die ich in den Seminaren beibringe und kann dir 312 Techniken beibringen. Der nächste Step ist die gute Kommunikation und Verhandlungsführung. Das ist was ganz anderes. Mhm. Ja?
Das ist natürlich auch viel länger.
Viel länger. Und da müssen wir auch Profitechniken rausholen. Wenn es da wirklich um Auge, um Zahn geht. Okay. Aber das tut es ja in einer Gartenveranstaltung, wo Susi mich fragt, wie es sein kann, dass ich immer noch rund bin. Darum geht es da ja nicht. Ne? Wenn mich der Nachbar anspricht und sagt, hopp, 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 oder so, gibt das aber nichts. Da geht es ja nicht darum, dass der mich treffen will. Davon habe ich mich verabschiedet. Ich glaube daran, dass der Mensch im Grunde gut ist. Ich glaube, dass dieser nette ältere Herr aus der Eifel gerne nochmal was sagen möchte, um eine Frau zu bewerten. So, das hat er halt gelernt die letzten 80 Jahre. Der hat ja nur noch ein paar, das muss ich jetzt nicht mehr umerziehen. So, das betrifft mich nicht, das interessiert mich nicht. Mal gebe ich ihm Antwort und sage, wie hätten Sie es denn gerne, soll ich ein bisschen höher springen? Dann gehe ich darauf humorvoll ein, aber immer friedfertig.
Mhm. Also hat es auch was mit dem Menschenbild zu tun. Nicht nur mit dem Selbstbild, sondern auch mit dem Menschenbild.
Für mich schon. Wenn ich ja zulasse, dass die Handvoll Idioten, die auf der Erde rumlaufen, die wir zweifelsohne haben, vielleicht sind das auch zwei Handvoll in der letzten Zeit. Ja. Wenn ich aber zulasse, dass die mein Menschenbild ankratzen, Jörg, dann gehe ich ja vorgefertigt da raus. Mhm. Dann komme ich in meinem Job nicht mehr zurecht. Ja. Du auch nicht. Die Ärztin erst recht nicht.
Interessant. Also jetzt auch in diesem Geschäftsmeeting erstmal gucken, dass man innerhalb dieser 3 Sekunden eine vielleicht humorvolle, vielleicht auch...
Humor löst alles. So. Ist doch, ne? Von oben, ganz ehrlich, wer doch da oben mit dem richtigen Selbstbild sitzt, der kann doch auch eine gewisse, nicht Überheblichkeit, aber eine gewisse Lässigkeit. Und wenn dich einer auf einen wirklichen Makel angesprochen hat, kannst du sagen, Mensch, das hast du gut erkannt. Wenn jetzt gleich eine Kollegin reinkommt und sagt, Mensch, Jörg, wie siehst du aus? Du hast aber auch schon mal besser ausgesehen. Mhm. Kannst du die angucken und sagen, das stimmt, aber ganz ehrlich, jetzt geht's schon wieder, heute Morgen war es noch viel schlimmer. So, da kann man ja auch schlagfertig drauf reagieren. Ich finde das immer besser als ein, wie meinst du das denn? Guck dich doch mal selber an. Das ist so, in Köln sagen wir, Butz, Butz, wieder Butz.
Ja.
Ist nicht mein Geschmack.
Das ist auch eine ganz schwächliche Reaktion. Ja. Damit ist nichts gewonnen. Du coachst ja, also wir haben gesagt, hauptsächlich Frauen. Mhm. In ganz irren Bereichen auch. Also Militär, Polizei, Astronautinnen.
Mhm.
Gibt es da unterschiedliche Hebel für dich oder ist das eigentlich egal? Jetzt sage ich mal, Polizistinnen sind natürlich anderen Angriffen ausgesetzt, Pöbeleien, Provokationen. Musst du denen mehr an die Hand geben als einer Astronautin, die vielleicht irgendwann mal in ein dunkles Schwarz schaut und da vielleicht weniger, weniger in direkte Kommunikation gehen muss?
Sowohl als auch. Also die Menschen buchen mich ja mit unterschiedlichen Was will ichs. Die Polizistinnen buchen mich nicht, weil sie von mir die neuesten Selbstverteidigungstechniken körperlicher Art erlernen wollen. Ja, ja. Da geht es in erster Linie um Schlagfertigkeit, übrigens Richtung Kollegen.
Hauptsächlich Kollegen?
Leider ist das so. So. Die Astronautinnen buchen mich auch nicht für den Ernstfall oben im All, sondern damit sie im Außen gut kommunizieren können, dass sie Astronautinnen sind. Mhm. Und da muss ich leider sagen, ist von der Auszubildenden bis hin zur Frau Professor Dr. Doktor, sind die Bedürfnisse der Schlagfertigkeit sehr ähnlich anzusiedeln.
Das heißt dann immer, dass man doch in einer männerdominierten Welt da...
Auch wir Frauen geben uns auch schon genügend Mühe, um uns selbst das Leben schwer genug zu machen. Ne? Also... Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Die richtig blöden Sprüche, Jörg, die drücken sich die Frauen untereinander. Mhm. Und das trifft mich ins Herz. Das finde ich schlimm.
Ich finde ja auch, die bösesten Blicke im Straßencafé oder wo auch immer werfen sich ja Frauen gegenseitig
das ist, zu. Das macht mich fertig. Und das war in der Chemotherapie anders. Und deswegen ist mein Ansatz da immer Richtung Frau. Ich muss in einer Chemotherapie sitzen, um die tiefe Loyalität unter Ladies zu erfahren. Mhm. Und das kann ja nicht sein. Das können wir ja ablegen. Da seid ihr Männer viel, viel besser drin. Ihr seid viel loyaler. Hast du dich jemals schon mal gerechtfertigt vor einem männlichen Kollegen? Dass du dich gerade um deine Kinder gekümmert hast oder ähnliches?
Ach so, also gerechtfertigt beruflich natürlich schon, dass ich eine Entscheidung begründet habe.
Oder sachlicher Natur, das ist jetzt mal auf der einen Ebene. Ne? Aber dass du vielleicht heute früher weggehen musst, weil dein Kind einen Schnupfen hat zu Hause. Muss man sich da rechtfertigen unter Männer?
Nee.
Hast du deiner Schwiegermutter schon mal gesagt, warum du heute gerade noch keinen Staub gewischt hast?
Ja, klar.
Ständig, ne? Nee, aber das machen nur wir Frauen. Und während wir uns rechtfertigen über die Art und Weise, für welches Leben wir uns entschieden haben, und dann muss die Astronautin und die Polizistin, die muss sich bei der Schwiegermutter schon ordentlich rechtfertigen in unserer Welt. Ja. Während wir das machen, überholen die Männer uns rechts.
Ja.
Und da können wir dran.
Das heißt, du arbeitest also mit Frauen zum einen, dass sie sich wehren können, aber auch... Du versuchst da ein bisschen zu befrieden, also ja, dass sie nicht mehr so angreifen. Ja. Und
ja, aber ich hoffe ohne erhobenen Zeigefinger. Ich hoffe, dass ich da nicht als Missionarin unterwegs bin. Ich würde mal behaupten, wir regeln das über die humorige Angelegenheit.
Ja. Und das ist ja, also dieser Humor hat dich ja auch tatsächlich auf die Bühne dann gebracht. Was mal so als Lesung angefangen hat, ist jetzt richtig, richtig Bühne. Mhm. Und da, ich glaube, da lebst du auf, oder? Völlig, völlig angstfrei da oben, oder?
Und planfrei vor allem. Das ist ja
immer. Planfrei?
Planfrei. Also, ich weiß ja nie auf der Bühne. Also das ist immer das Schöne, wenn dann Auftraggeber, also wenn ich ein eigenes Bühnenprogramm habe, dann fühle ich auch immer ins Publikum rein. Wir suchen also immer Venues, Veranstaltungsstätten, wo ich das Publikum sehe, damit ich da reinfühlen kann. Und der Auftraggeber, wenn ich dann gebucht werde, fragen die immer, bringen Sie denn Folien mit? Was sagen Sie denn? Und dann sage ich mal, das weiß ich ja jetzt noch nicht, was ich sage. Mhm. Und dann kriegen die immer so ganz kurz Schnappatmung oder aber freuen sich total. Nee, ich bin planfrei. Ich bin wirklich sehr, sehr schlecht im Vorbereiten. Kann ich nicht. Ich kann aber ganz gut, glaube ich, Stimmungen erriechen und auch aufnehmen, was vorher besprochen wurde. Manchmal bin ich ja auch nur am Ende eines Tages nach einem großen Kongress und dann nehme ich mir das Recht raus und komme schon morgens, damit ich komplett zuhören kann, mich interessiert auch alles. Und dann rieche ich da rein und gucke mal, was ich dann dazu beitragen kann. Dann mache ich das spontan.
Spannend. Und wenn du dich dann entspannst, dann laufen und mit den Söhnen was machen, oder? Denke ich?
Ja, ganz genau. Ich bin aber tatsächlich immer entspannt. Also das, du erwischst mich nicht dadurch, dass das alles ich bin. Du erwischst mich jetzt nicht anders auf der Straße, beim Supermarkt oder auf der Bühne. Abgesehen davon, dass ich manchmal geschminkt werde. Das ist das Einzige. Und aber wenn ich, nehme mir schon im Jahr ein paar Mal wochenlang das Recht raus und tauche ab. Und die Kinder sind jetzt... Naja, kannst du ja, das Ganze ist 10 Jahre her. Mein Großer ist jetzt 16. Ja. Und ich genieße das immer noch sehr, dass der immer noch Zeit mit mir verbringen will. Und dann leben wir auf dem Land sehr zurückgezogen und sind dann auf dem Fahrrad in der Natur. Oder auf dem Stand-Up-Board oder beim Schwimmen oder so, ne? Und, das ist mein Akku. Und wenn ich da nicht regelmäßig drankomme an das Akku, dann bröckel ich auch. Mhm. Ja. Da kriegst du mich mit.
Nicole, auch wenn du mich jetzt in deinen Büchern immer als wahlweise als Lady oder Dame angesprochen hast, mich hat's wirklich inspiriert. Ich denke da auch noch ein bisschen drüber nach und versuche schlagfertig mit solider innerer Haltung zu bleiben oder zu werden. Mal schauen.
Ich würde, wenn ich das von außen sagen darf, ich würde sagen, zu bleiben.
Dankeschön. Vielen Dank für den Besuch. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Dir alles Gute.
Dankeschön.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.